Dann würde ich sagen, starten wir los mit dem Rest des Tages. Es geht um Hockey-App und wir dachten uns, wir bringen uns ein bisschen in Stimmung. Es ist ja auch irgendwie der letzte Slot des Tages. Es soll ein bisschen spaßig sein. Deswegen legen wir los. Ihr habt eine Fluchtmöglichkeit und zwar genau jetzt. Ne? Weil wie oft passiert es, dass man im Talk sitzt, wo man hinten rausgeht und sagt, boah, überhaupt nicht irgendwie die Erwartungshaltung getroffen. Deswegen...
Tschüss.
Ab mit dir. Genau, der Talk richtet sich an Mobile Devs und DevOps im Endeffekt, mit praktischer Erfahrung im besten Falle und ja, aus dem Entwicklungs- und Distributionszyklus mobiler Apps. Das heißt, ihr solltet wissen, wie man mobile Apps baut und wie man die hinten raus auch an den Mann, an die Frau, an den Nutzer bringt. Wir werden Code sehen, wir werden APIs nutzen, das heißt Level 2 bis 300 werden wir uns bewegen und ja, ihr könnt jetzt gehen, es ist nicht unhöflich, es gibt auch keine Kätzchen in diesem Vortrag, also ihr verpasst nichts. Gibt keine Kätzchen. Aber ich habe eine Eule für dich. Alles klar, gut. Weil wir hier eben schon stehen, oder ich jetzt eigentlich nur noch stehe, mit einem Hockey-Trikot an, lass uns kurz über Hockey sprechen. Wie war es denn früher bei Hockey? Nicht besser, sondern härter. Und wie es halt immer so ist, mit einer Entwicklung, einer Idee auf einer grünen Wiese, man startet mal los, es geht auch relativ schnell, Leute sind komplett euphorisch von dem, was da passiert, die wollen da mitmachen, es bilden sich schnell Regeln, ein neues System entsteht. Ja? Hast keine Legacy, kannst loslegen. Und das ist ungefähr so 1880 passiert, im kalten Kanada, aber was tut man sonst, wenn es ein halbes Jahr gefriert? Haben die halt angefangen, Hockey zu spielen. Ja, wie gesagt, es ging dann relativ schnell, gut Ding 20 Jahre später war das Ding etabliert, gefühlt. Man hat Stadien gebaut, man hatte zwar immer noch keine Tore, sondern nur so Stempen, die irgendwie Tore angedeutet haben. Aber man hatte bereits das Reglement fertig, das hat also alles gepasst und man hat auch gesehen, boah, im unterfreien Himmel spielen, nicht gut. Deswegen hat man mal Dächer darüber gebaut. Ja, und wo eben dann viel Euphorie und viel, viel Spaß dahinter steckt, kommt irgendwann auch mal Geld ins Spiel und Ligen wurden etabliert, es wurden in- und ausländische Turniere durchgeführt. Und wir hatten plötzlich eine Professionalisierung. Und das innerhalb von 25 Jahren ungefähr. Was hat das jetzt alles mit uns hier zu tun? Ne? Das mitunter auch, oder hauptsächlich um Distribution von Software bei uns auch geht, weil wir entwickeln ja nicht nur, wir wollen sie auch rausbringen. Deswegen war auch unser Spiel nicht besser, sondern härter früher. Wir hatten in den 80er Jahren keine Distribution, außer auf den Systemen, die wir gekauft haben. Da gab es dann nichts. Mit dem bist klargekommen, das hat auch gereicht. Später, in den 90er Jahren, hat man dann, oder 80er raus, unterschiedliche, und das ist nicht chronologisch, unterschiedliche Medien, wo wir unsere Software ausrollen konnten. Das waren in mehrjährigen Zyklen, das war dann später mal in Mehrmonatszyklen. Im Endeffekt hat man so schon eine Möglichkeit, Updates rauszubringen, neue Versionen zu releasen. Und seit ungefähr 2000 ist es ein No-Brainer, weil angeschlossen ans Netz kannst du gefühlt ständig Updates raushauen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist die Frage, aber wir haben halt zumindest diese Barriere nicht mehr. Also wir können gefühlt zu jeder Zeit releasen, wenn wir wollen. Also das Environment ist für uns da. So, die rasante Entwicklung bei uns war jetzt im Endeffekt... Buh... Dann halt so, die mobilen Stores, weil plötzlich wurde uns für die Apps, die wir für unsere mobilen Geräte entwickeln, eine Plattform gegeben, wo wir uns hinten raus um nichts mehr kümmern müssen. Wir laden unsere Distribution hoch und die wird verteilt. Es gibt sogar Werbemechanismen dafür, wir können unsere Seiten stylen. Also es wurde für uns tatsächlich eine Umgebung geschaffen, um relativ einfach, natürlich treten wir auch einiges an Kohle dafür ab, aber relativ einfach, unsere Software da rauszubringen. Und die Professionalisierung davon ist Hockey-App, weil, also Beta-Distribution ist Hockey-App, weil so sind wir nämlich in der Lage, schon während der Entwicklung diesen Zyklus einzupendeln. Nicht erst immer, wenn wir nach draußen an unsere Endkunden releasen, sondern auch, wenn wir an unsere Tester releasen und wenn wir an unsere Kunden intern einen Milestone-Release geben. Weil wir insgesamt mit den Plattformen, die uns hier zur Verfügung gestellt werden, Restriktionen haben. Gut, dann schauen wir mal in so einen mobilen Entwicklungszyklus rein. Wie sieht der aus? Das ist ein komplett allgemeines Szenario. Das kennt ihr. Es dürfte für euch im Endeffekt nicht recht wirklich was Neues sein. Ihr fängt an zu coden, ihr habt eine Versionskontrolle hinten dran, es landet im besten Falle auf dem Build-Server, der hat irgendwelche Build-Slaves, da vom Build-Server werden Unit-Tests, UI-Tests, statische Analysen oder was auch immer getriggert, ja, also das wird dann angestoßen. Irgendwo hat man dann ein Deployment, ob das jetzt Hockey ist, ein eigens zertifizierter FTP oder die Store selbst. Von den Slaves werden vielleicht dann noch physische Test-Devices angesteuert, die ihr angestöpselt habt, in euren eigenen Lab beispielsweise oder irgendwo in der Cloud antriggert. Und nachdem das Deployment quasi gemacht ist, ist mal dieser erste Entwicklungszyklus fertig. Und dann kommt euer restliches Team ins Spiel. Ihr könnt manuelle Tester befähigen, zu gefühlt beliebigen Zeiten eure App tatsächlich zu installieren, sich runterzuladen, beziehungsweise auch on-demand eine Version zur Verfügung zu stellen. Und das Schöne ist, ihr könnt alle diese Dinge miteinander verbinden und zusätzlich dann noch Kollaborationstools befüttern mit unterschiedlichen Nachrichten, ne, die unterschiedlichen Systeme ausspucken, weil es APIs gibt und da könnt ihr das alles reinfeeden. Ob das jetzt ein Ticketsystem oder Testmanagementsystem ist oder was auch immer und von welchem Hersteller, wer auch immer, ihr könnt hier diese Dinge einmal konsolidieren. Ne? Eine neue Version ist da, in den Slack-Channel beispielsweise der Tester, yay, kannst du downloaden. Gut, euer Team besteht aus unterschiedlichen Leuten. Seid nicht nur ihr und nicht nur ihr testet direkt am Device, wenn ihr codet, sondern ihr habt eine QA, hoffentlich. Die möchte gerne Versionen von euch haben und das am besten täglich, weil wenn ihr die in eurem agilen Prozess eingebunden habt, dann ist es nicht schlecht, wenn die täglich ein Bild haben, die können dann wieder testen, die schieben eure Tickets dann eins weiter, was den PO dann hinten raus zufriedenstellt. Eure Designer wollen auch ein Auge drauf haben, ob ihr das so umsetzt, wie es ursprünglich gedacht war. Genauso wie euer UI- und UXler. Da möchte er das auch gerne anschauen. Und auch hier relativ einfachen Zugang haben und im besten Fall einfach sein Telefon nehmen, irgendeine URL aufrufen und die App installieren. Und das möchte auch euer Product Owner, euer Kunde hinten raus. Weil wenn ihr einen agilen Prozess verfolgt, dann habt ihr Sprint-Meetings, ihr habt Reviews und genau für diesen Zweck könnt ihr dann auch dieses Beta-Release nehmen und einfach durchtesten und anschauen. Das auf relativ einfache Art und Weise. So, hätten wir jetzt nicht eine eigene Plattform dafür, die uns hilft, dann haben wir richtig schwere Barrieren, die uns die unterschiedlichen Stores bzw. die unterschiedlichen Environments in den Weg legen. Jeder von euch, der versucht hat, Beta-Distribution auf der iOS-Plattform zur Verfügung zu stellen und Testflight zu nutzen, schmerzt sehr. In Google ist es halb so wild und im Windows Store gibt es auch Restriktionen. Unterschiedlichster Art, nämlich, weil wir haben, also die Plattformen an sich sind komplett unterschiedlich, da sind wir uns relativ einig, also zumindest was das Ausrollen angeht. Ich keine Meta-Ebene, wo ich sage, da schmeiße ich es rein und dann fällt das in den und den und den Store. Haben wir nicht. Wir brauchen Zertifikate und Provisionierung. Bei manchen Plattformen in heftigerer Variante, bei anderen halt nicht so schlimm. Und wir haben, wenn wir selbst Beta-Distribution machen, Einschränkung der Funktionalitäten. Das heißt, wir können beispielsweise, wenn wir ein Wildcard-Release machen unter iOS, das gefühlt auf jedem Device installierbar ist, für jedem Nutzer, also eigentlich keine Installationseinschränkung hat, haben wir über funktionale Einschränkungen, weil wir zum Beispiel keine Möglichkeit haben, Pushes daraus zu schicken an diese Version. Das können wir da nicht testen mit diesen Versionen. Oder In-App-Purchases tun wir uns auch schwer. Das heißt, so haben wir unterschiedlichste Einschränkungen von den Plattformen und es macht die ganze Sache nicht einfacher, wenn uns die Plattform selbst schon die absolut strikten Grenzvorgaben gibt und uns schon in unsere Schranken weist. Und auf der anderen Seite haben wir dann, wenn wir sagen, wir brauchen das alles nicht, wir setzen uns das selbst auf, haben wir unser eigenes Hosting, müssen wir uns aber dann wieder darum kümmern, dass das alles passt, dass die Zertifikate passen, dass der Dienst läuft. Selbst wenn ich den in der Cloud habe, muss ich auch ein Auge drauf haben. Das heißt, ich habe wieder Aufwand. Ja, und deswegen hilft uns Hockey App in dem Sinne, das ist die Definition von Hockey selbst, dass sie uns diesen Service zur Verfügung stellen, aber das ist zu lang, der einfach zu nutzen ist und uns relativ einfach so einen ganz schnellen Zugang zu unserer Software gibt, die wir gerade entwickeln. Also wirklich in den Entwicklungszyklus komplett einbindbar ist. Was heißt das jetzt, wenn wir uns jetzt den Flow an sich anschauen, den wir vorher gesehen haben, das ist diesen allgemeinen Entwicklungszyklus, wenn wir da Hockey nutzen dafür? Ich habe Hockey deswegen absichtlich hier in die Mitte gestellt, weil es eigentlich fürs Beta-Release ein komplett zentrales Tool ist, beziehungsweise ich kann es komplett zentral nutzen. Es ist so mein Dreh- und Angelpunkt in der Entwicklung, also in meinem Entwicklungszyklus. Weil ich kann hier zum einen meine Deployments reinfließen lassen, ja, No-Brainer, liegen halt meine Versionen da, aber ich kann dann die QA befähigen, dass die arbeiten kann. Ich kann über die API, wenn eine neue Version reinkommt, einen Webhook antriggern, der mir beispielsweise meine Tests auf meinen Build-Slaves losstartet. Dann läuft das. Und die können wiederum zurückmelden ins System und sagen, ah, die Version ist jetzt getestet, dann kriegt die einen extra Flag. Und dann weiß hinten raus der PO, dass er sich installieren kann, weil ich es eben von in Test auf Tested oder Safe for Customer oder wie auch immer ich dieses Tag dann nenne, setzen kann. Das heißt, ich habe ein Permission-System, das mir diese Version, die ich hochgeladen habe, in unterschiedlichsten Stadien für die unterschiedlichsten Team-Members freischaltet, die wir vorher gesehen haben. Also wir wollen ja die Leute an den unterschiedlichsten Punkten in unserer Entwicklung mit rein ins Team holen. Ist das dann jetzt schon alles, was wir brauchen? Wir haben Distribution, wir haben ein Crash-Reporting, das wir nutzen können auf der Hockey-Plattform, Telemetrie kriegen wir auch gratis mit dazu, wir haben Event-Tracking noch mit dabei, wir können Feedback geben, es gibt relativ einfache Feedback-Mechanismen, wir können es, wie wir gesehen haben, als Notification-Center verwenden, indem wir die unterschiedlichsten Nachrichten in unsere Kollaborationstools einfließen lassen und wir haben einen API-Support für echt jede Funktionalität, die diese Plattform zur Verfügung stellt. Alles. Reicht uns das? Und vor allem können wir damit nur für iOS separat und für Android separat arbeiten und für die UBP-Plattform oder mit Unity-Apps? Oder geht das auch mit Xamarin? Und dafür möchte ich meinen awesome Sidekick Robby auf die Bühne bitten, der uns jetzt zeigt, wie wir mit Xamarin ein Android-Build hochladen und hinten raus super easy zugänglich machen für unsere Nutzer.
So sieht's aus. Ja, schauen wir mal rein.
Kannst du umschalten?
Ja, ich schalte das hier mal um. Wow. Okay, wir haben eine relativ simple Xamarin-App gebaut, die aber wahnsinnig praktisch ist. Man kann es hier schon sehen, das ist eine Xamarin-Forms-Anwendung. Das heißt, wir haben hier einen geteilten Code und unten drunter haben wir eine iOS, eine Android- und eine Windows-Anwendung. Und wenn wir jetzt einfach hier zum Spaß die iOS-Anwendung mal ausführen und uns mal kurz anschauen, worum es denn da überhaupt geht, auf den Simulator, dann sehen wir schon, es ist wahnsinnig simpel. Das ist eine App, die hat eigentlich nur ein einziges Textfeld und das wird eben zufällig mit einem zufällig generierten Bullshit-Phrase befüllt. Ist wahnsinnig praktisch für diverse Meetings. Einfach mal raushauen, es kommt selten Widerspruch, ist wirklich bemerkenswert.
Kriegt Zustimmung, Applaus, also schaut euch das mal an.
So, App startet, braucht einen kleinen Moment, connectet sich gegen den App-Service.
Gegen eine Function?
Gegen Azure Function, Entschuldigung. Genau, gegen eine Function sogar. Während das Ding hier einmal kurz lädt und haut halt irgendwie so ein zufallsgeneriertes Statement raus. Relativ einfach und die einzige Logik, die die App hat, befindet sich auch hier quasi in dem Mainpage-Code. Ich mache hier quasi wirklich einfach nur diesen Call einmal, das ist ein bisschen größer, diesen Call einmal gegen diese URL, ich kriege ein JSON-Objekt zurück und nehme einfach den ersten Quote, der da drin steht und setze den als Label-Text. Soweit, so gut. Und das Schöne an Hockey-App ist eben, dass es wirklich wahnsinnig einfach ist, das SDK zu integrieren. Das heißt, ich mache es wirklich mit zwei, drei Zeilen Code und einem NuGet-Package jetzt hier im Xamarin-Fall, kann ich das Ganze tun. Problematik in dem Fall ist natürlich, dass sowas wie Crash-Reporting und Nutzer-Metrics und sowas sammeln auf einer relativ weit nach unten gelegenen Ebene stattfindet. Bedeutet, das ist alles relativ plattformspezifisch. Der Crash tritt nun mal nicht im geteilten Code auf, sondern irgendwo unten. Heißt, wir müssen jetzt hier in unserem Fall einmal Hockey-App für alle drei Plattformen initialisieren. Also einmal für Android, einmal für iOS und so weiter. Und unter Xamarin fügen wir jetzt hier zum Beispiel ganz einfach über das NuGet-Package das Hockey-App-SDK hinzu. Wir haben Pakete, wie gesagt, eben für die .NET-Plattform, aber selbstverständlich auch für Android und iOS Native. Und das Einzige, was ich jetzt einmal tun muss, ist auf der Plattformebene das Hockey-App-SDK zu initialisieren. In dem Fall jetzt hier in der App-Delegate, das sind zwei Zeilen Code. die eigentlich nur einmal sagen, dass ich Hockey-App konfigurieren und starten möchte. Und das Einzige, was ich brauche, ist eben eine sogenannte App-ID. Und die kann ich bei Hockey-App ganz einfach aus dem Portal selber rausziehen. So sieht das aus. Ich klicke auf meine App und bekomme dann hier eben so einen Identifier, den ich einmal mitgeben kann. Na komm schon. So. Und das war's. Zwei Zeilen Code. Berechtigter Applaus an der Stelle. Ich habe relativ lange auch dafür geübt.
Die hast du eingekauft, ne?
So. Das gleiche. Vielen Dank. Das gleiche unter Android. Auch hier, ich füge das SDK hinzu, habe wieder drei Zeilen Code und kann das Ding dann eben hier einmal registrieren. Und wirklich nur mit diesen drei Zeilen, man sieht schon, ich registriere einmal den Empfang von Crashes, einmal den Empfang von Updates. Das heißt, sobald ich irgendwie auf der Hockey-App-Plattform eine neue App einreiche, wird mein Nutzer benachrichtigt und kriegt dann eben auch wirklich auf seiner App die Anzeige, hey, es ist eine neue Version verfügbar, bitte einkaufen oder bitte runterladen. Und wir können hier über den Metrics-Manager dann eben hier auch Nutzermetriken tracken. Was passiert denn jetzt, wenn ich so Custom-Events senden möchte? Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte tracken, wie oft der Nutzer zum Beispiel am Tag so ein neues Zitat sich zieht. In dem Fall möchte ich das natürlich eben nicht unten auf der Plattform machen, sondern hier in meinem plattformunabhängigen Code. Also am besten hier irgendwo an dieser Stelle. Geht relativ einfach, vor allem unter Xamarin. Ich definiere mir hier einmal einfach eine neue Klasse und sage, okay, das ist eine Klasse und die heißt zum Beispiel, das ist mein iMetrics Manager oder Service. Und definiere mir das einmal als Interface und sage hier einfach, okay, das hat eine einzige Methode und zwar zum Beispiel TrackEvent. Und das will nur ein String Name haben. So, und jetzt gehe ich eben wieder auf Plattformebene runter, zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall in mein Android-Projekt. Baue mir hier eine neue Klasse, nämlich den Android Metrics Manager. Implementiere einmal das Interface. iMetrics Service. Schön, wie ich hier mit Service und Manager durcheinander komme. So. Und implementiere einmal das Interface. So, und jetzt müssen wir eben das Event tracken. Und jetzt kann ich halt hier aus dem Hockey-App-SDK das Track-Event nehmen und jetzt hier eben auf der Plattformebene arbeiten und sagen, okay, track das Event mit diesem Namen. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, dem geteilten Code einmal mitzuteilen, dass das hier die Implementierung für iOS ist. Und hier bietet mir Hockey-App zum Glück einen eigenen Dependency-Service an. Das heißt, ich kann hier einfach arbeiten und sagen, xamarin.forms.dependency und so, type of, und hier einmal quasi den Namen von meinem Manager mitgeben. So. Und in dem Moment teilt jetzt zur Kompilierungszeit das Android-Projekt dem geteilten Code mit, hey, hier, ich habe eine Implementierung von diesem iMetrics-Service. Und das ist im Prinzip alles, was ich jetzt hier in meiner Mainpage noch aufrufen muss. Ich hole mir einmal die Implementierung über den Dependency-Service und sage, gib mir doch mal die Implementierung von iMetrics Service, die du gerade findest. Und wenn dieser Code eben auf der Android-Plattform ausgeführt wird, dann kriegt er die Implementierung, die ich auf der Android-Plattform geschrieben habe. Und jetzt kann ich dann eben auch darauf zugreifen, indem ich sage Implementierung.TrackEvent und dem Ganzen jetzt hier einen Namen geben. Soweit so gut. Damit wäre die Android-App fertig. Und was ich jetzt eben machen muss, um die in das Portal hochzuladen, ist wieder zurück ins Portal zu gehen, in meine App-Übersicht, hier eine neue App anzulegen. Ich könnte entweder direkt das APK reinschmeißen oder kann das Ganze jetzt in dem Fall auch manuell ausfüllen und sagen, gut, ich biete hier eine Android-Beta-App an, die heißt Daily Quote. Muss dann noch einmal in das Manifest rein, um zu schauen, wie denn der Identifier ist. Wo ist es? Na, nicht in der References. Komm, geh zu. So. Und dann schauen wir einmal rein. Und genau, das war's schon. Was ich jetzt im Hintergrund schon mal machen kann, ist, sobald ich jetzt hier für meine Android-App eben meine App-ID habe, die dann in meine Implementierung reinzukopieren. Zack. Und das Ganze dann jetzt einmal unter Android auszuführen. So. Und in dem Moment würde er jetzt schon anfangen, jedes Mal, wenn ich mir eben jetzt in der Android-App zum Beispiel eine neue, einen neuen Quote generieren würde, würde er hier schon in dem geteilten Code dieses Event hier auslösen, aber das eben auf der Plattformebene plattformspezifisch ausführen, weil, wie gesagt, Hockey natürlich dann auf der Plattformebene funktioniert. Das ist alles. Und im Prinzip müssen wir jetzt nur noch, sobald wir das, das APK haben, das dann halt oben hinschmeißen. Das heißt, ich schaue mir mal kurz an, wo liegt denn mein, mein Projekt? Ich mache es ein bisschen größer. Und hier habe ich, okay, ist ein Debug-Bild. Sei es jetzt mal so. Und hier liegt dann eben schon mein APK. Und das kann ich hier dann eben als neue Version hochladen. Heißt, einfach per Drag and Drop reinschmeißen. Er lädt es jetzt hoch. Ich kann jetzt ein bisschen beschreiben, was hat sich denn geändert, welche Version ist denn das überhaupt? Und er generiert mir dann daraus, kann jetzt hier, weiß nicht, First Release, kann hier Markdown verwenden. Genau, kann jetzt hier noch eben ein paar Flags setzen, möchte ich die Downloads restricten, zum Beispiel auf eine bestimmte Nutzergruppe oder so weiter. Möchte ich meine Nutzer benachrichtigen, wer darf das denn alles runterladen? Genau, und in dem Moment bin ich dann fertig und habe hier jetzt wirklich quasi meinen ersten Release gebaut. Und wer jetzt ein Android-Handy mit hat, könnte sich theoretisch diesen QR-Code abscannen.
Hast du die Page public geschalten?
Das weiß ich nicht. Das finden diejenigen raus, die jetzt ein Android-Handy mit haben und genau. Den QR-Code abscannen. Es kann sein, dass das jetzt nur die Tester herunterladen dürfen, die bei uns im Team sind, also nur du und ich.
Aber sonst könnten wir es freischalten.
Genau,
also im Zweifel bräuchtet ihr jetzt einen Hockey-Account, aber ihr könnt eben dann auch die Page komplett public schalten und dann könnt ihr den Link rausgeben an whoever und der kann dann eure App einfach installieren.
Also theoretisch wirklich wenige Zeilen Code, einfach nur einmal das SDK einbinden, was es eben für jede Plattform gibt und dann eben entweder auf plattformspezifischer Ebene oder sogar Cross-Plattform, indem ich hier Dependency Injection nutze, auf allen Plattformen zur Verfügung stellen. Das war's eigentlich schon.
Super geil. Gut, und weil uns Android nicht genug ist, schauen wir uns das Ganze jetzt auch.
Unsere Frage, das rausschicken an whoever, also geht das jetzt nur für Android?
Oder? Das geht nur für Android. Also, ja, du kannst es unter iOS auch machen, aber dann laufst du halt in größere Probleme rein. Kommt drauf an, in welchem glücklichen Zustand du bist, dass du ein Provisioning-Profile hast. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Enterprise-Account hast, kannst du so ein Wildcard-Provisioning-Profile nehmen. Und wenn du das um deine App wickelst, dann können es alle installieren. Also dann ist es nicht mehr UUID gebunden. Aber du hast eben dann diese, wie vorher erwähnten, Feature-Einschränkungen. Wenn du allerdings sagst, meine App braucht keine Pushes und In-App ist mir in der Stelle auch egal, weil ich habe ja keinen Store-Zugang, dann kannst du es am Store vorbei deployen. Ist nicht für das gedacht, dass du es eben Fremden gibst, aber für Testzwecke, wo du sagst, du befähigst deine eigene QA oder du möchtest beim Kunden im Endeffekt das Produkt verteilen zu Testzwecken und zu Feedbackzwecken, ist das völlig in Ordnung. Wenn du allerdings kein Enterprise-Zertifikat hast oder kein Enterprise-Account hast, dann kannst du das Gleiche machen, aber brauchst halt vorher von deinen Nutzern eine UUID. Sonst Pech, sonst geht's nicht. Und unter Android, ne, hast du halt keine Einschränkung an der Stelle. Danke. Ja?
Also verteilt wird es über mein Provisioning-Profile und nicht von Hockey-App?
Nee, Hockey-App hat nichts. Also Hockey-App ist wirklich nur die Plattform, die dieses Installable ausliefert. Wie das konfiguriert ist, was da drin ist und wie das provisioniert ist, das liegt in deiner Hand.
Okay. Also ich habe trotzdem dann immer noch mal
Beta-Profile. Ja, klar. Ja. Also Es ersetzt keinen Store, das auf keinen Fall. Also deswegen ist es ja wirklich für die Beta-Distribution gedacht. Oder halt im kleineren Umfeld so ein AB-Testing zu machen oder auch im größeren Umfeld ein AB-Testing zu machen, aber alles vor Live-Gang. Ja, also immer in der Entwicklung, dass man eben relativ kurze Abstimmungszyklen hinkriegt.
Wie
Testflight, nur mit weniger Buhu drumherum. Genau. Gut, was ich euch zeigen wollte, ist Folgendes. Nichts Großartiges, sondern einfach nur die Integration an sich von Hockey ins System. Das Nette ist nämlich, ich weiß nicht, was, Bild 3, 4, egal, ziehen wir hier einfach mal hoch. Wenn ich jetzt ein neues Archiv baue und ich habe Hockey-App, die Hockey-App-App, bereits schon mal installiert, das ist dieses einen coolen Aufkehrwagen am Eis. Dann, was ist mit dem Präsentationsmodus, so ein Kack. Kommt jetzt, eigentlich normal, ne, mit viel Fantasie, oben eine Notification rein, wo dann automatisch gelistet ist, es ist jetzt gerade ein neues Archiv gebaut worden, möchtest du es denn hochladen? Da gibt es auch einen Upload-Button, der das Gleiche macht, wie das, was ich euch jetzt hier zeige. Ist das die? Ja. Who knows? Ich probiere es nochmal. Bitte? Was? Ah, da. Da, Upload. Yay. Genau. Der sucht jetzt, also da muss ich mich einmal mit meinen Hockey-Credentials einloggen. Also, das hat nur ein bisschen gedauert. Sehr gut. Da muss ich mich einmal mit meinen Hockey-Credentials einloggen. Und dann sieht er sofort meinen Account, guckt dann nach, über die Bundle-ID macht dann Matching. Gibt es denn die App schon? Wenn es die noch nicht gäbe, würde ich gefragt werden, magst du eine neue App hier anlegen? Aber in dem Fall gibt es die schon, sodass ich einfach eine neue Version jetzt hochladen kann. Ich kann auch sagen, Download allowed oder restricted. Dieses Flag sagt mir, okay, das ist jetzt erstmal komplett zu. Das darf dann keiner runterladen in dem Moment. Das ist deshalb praktisch, wie vorher, wenn ihr euch erinnert, von dem Architekturbild, wenn ihr jetzt den Haken wegnimmt, auch in der API, diesen Haken, also dieses Flag wegnimmt, dann könnt ihr die Version quasi deployen. Keiner wird benachrichtigt, keiner kann es ziehen, aber ihr könnt euer Testing von euren automatisierten UI-Tests beispielsweise damit schon ansteuern und das Ergebnis von euren automatisierten UI-Tests beispielsweise wieder zurückfließen lassen in Hockey-App und dann über die API genau diesen Haken wieder setzen. Und dann erst geht die Notification raus. Das heißt, ihr könnt so deployen, euer System antriggern und so dann erst im Nachgang die Version freischalten, die aber dann schon getestet ist. Also das ist recht praktisch. Ihr könnt Restrict Downloads, das zeige ich euch dann später noch, über unterschiedliche Varianten eure App dann noch zusperren. Und wie Robby gerade gezeigt hat, ist dieses Ding hier Markdown-fähig. New Version. Features. Das ist übrigens auch eine gute Idee, dass man hier zum Beispiel neue Features reinschreibt. Wir haben hier nichts gemacht und haben zum Beispiel, damit ihr hier gleich bei den Release Notes für eure Tester zum Beispiel reinschreibt, was da hinzugekommen ist oder welche Bugs ihr gefixt habt. Könnt ihr zum Beispiel sagen, das war jetzt, das war eine reine Lüge jetzt, das war das Jira Ticket, Hockey App 93 zum Beispiel und dann sagt ihr, App crashes after start zum Beispiel. Das habt ihr gefixt. Und dann sehen die in der Übersicht dann gleich, wenn die sich die Version ziehen, passt, die schaue ich mir jetzt an, weil die sind in dieser Version drin. Das könnt ihr natürlich auch automatisch aus euren Git-Commits, also aus den Commit-Messages generieren, das geht auch. Aber wenn ihr euch zum Beispiel so ein Markdown-File im Projekt vorrätig hält und das wird dann bei jedem Upload, den ihr macht, bei jeder Version hier hinzugehangen, dann geht das genauso. Wenn wir das jetzt hochladen, mal hier unten noch When Finished, Open Download Page. Also das mal hochgeladen, ich glaube, das geht relativ flott. Dann seht ihr eine sehr ähnliche Download-Page, wie ihr es gerade für Android gesehen habt. Auch wieder die Möglichkeit mit dem QR-Code. Braucht ihr aber nicht. Also den QR-Code jemandem geben ist zwar nett, aber ihr könnt auch den Link verteilen, beziehungsweise werden dann die Leute, die an der Stelle benachrichtigt werden sollten, dann auch mit einer E-Mail benachrichtigt, wo die dann echt einen richtig dummen Install-Button haben und dann direkt am Device installieren können. Genau. So sieht das dann aus. So, jetzt ist diese Version hochgeladen. Und in Hockey App selbst gibt es dann die Listung von den unterschiedlichen Versionen, wo ihr bereits hier unten User Metrics seht. Und die aktiviert ihr im Endeffekt nur, indem ihr das Hockey SDK einfach einmal einbindet. Unter iOS sieht das hier exakt genau gleich so aus, wie unter Xamarin auch. Und sagt einmal, ich konfiguriere dieses Ding mit meinem Identifier, das ist exakt dieser Public Identifier, den wir gesehen haben. Starten wir los und dann sagen wir noch schlicht, man macht einmal eine Installation Authentication und dann hat man auch den Vorteil, dass man hier bei jeder einzelnen Version, wie bei der beispielsweise, sieht, wie viele Installationen es schon gab. Und das Coole ist auch, man kann dieses ganze Ding mit ein bisschen Verzug auch über Webhooks mit Slack verbinden. Jetzt habe ich zum Beispiel meinen Webhook von dieser Version, also von dieser App, wo ich gerade eine neue Version hochgeladen habe, einen Haken gesetzt und mit Slack über Webhooks verbunden und gesagt, jedes Mal, wenn eine neue Version online geht, dann soll in meinem Version Alert Channel einfach eine neue Nachricht erscheinen und den Payload kriege ich automatisch von Hockey. Ist auch ganz nett, dass man zum Beispiel dem Testteam dann auch sagen kann, wenn die schon wieder auf die Uhr schauen und sagen, ey, wann kriege ich heute mein Bild? Dann werden die automatisch benachrichtigt. Und das kann man eben dann auch mit Feedback machen, wenn neues Feedback reinkommt direkt über die App oder wenn neuer Crash passiert beispielsweise. Kann dann an den Entwickler-Channel gehen, dass die sich darum kümmern. Genau, wir haben halt hier bei den Crashes beispielsweise, das haben wir nämlich in die App eingebaut, einfach mit einem Swipe kann man einen Crash forcieren. Sobald also die D-Syms bei iOS mit hochgeladen werden, kann er das Ding auch wieder de-symbolicaten und zeigt mir dann meinen Stacktrace hier auch an. Der Crash wird auch reported, wenn ich das D-Sym nicht hochlade. Aber ich habe dann kein Stacktrace, aber zumindest weiß ich, dass da ein Crash passiert ist. Und in der Übersicht generell von eurer App wird einmal kumuliert, welche Crashes gab es insgesamt und auch welche Events wurden insgesamt gefeuert. Und das ist diese komplett zusammengedampfte, vereinfachte Variante von sowas wie Google Analytics beispielsweise. Also das ist ein Page- und Event-Tracking, kann ich damit abbilden. Das heißt, genau den String, den ich hier angebe, also den ich in der App triggere, wird mir hier angegeben und dann kann ich eben über unterschiedliche Ansichten dann gucken, wann wurde das ausgelöst. Und so kann ich dann sagen, okay, welche Dinge in der App nutzt mein User, was brauche ich nicht. Und was auch spannend ist, und das meinte ich vorhin, dass ihr die App an unterschiedliche Nutzergruppen ausliefern könnt. Ihr könnt hier unterschiedliche Leute natürlich hinzufügen zu jeder App. Ihr könnt auch Teams bilden und da dann Leute hinzufügen. Und es ist nicht nur der Spaß am Teams zusammenstellen, sondern dass ihr dann in der App dann auch noch sagen könnt, dass ihr also bei jeder einzelnen Version dann noch sagen könnt, für wen die jetzt freigeschalten sein muss. Und daher könnt ihr über einen Status sagen, ihr möchtet jetzt diesen Download restricten. Das geht auch über die API, also man kann es natürlich auch über das Webinterface machen, wird man aber in der Regel dann nicht. Dann kann ich sagen, ich möchte jetzt nur dieses Team hier befähigen, dass es runterlädt. Zum Beispiel das QA-Team oder mein Design-Team. Oder ich sage, na, das soll jetzt nur explizit ein einziger User runterladen können oder 5 User. Oder ich gehe über Tags, weil ich sage, mein Team ist jetzt schon so groß geworden, da sind jetzt 70 Leute drin. Und deswegen habe ich jetzt unterschiedliche Tags noch im Team vergeben und dann die möchte ich es ausrollen. Kombinieren kann man das nicht, das ist ein Entweder-Oder. Aber ich habe zumindest relativ viele Stellschrauben, wo ich sagen kann, die dürfen jetzt meine App tatsächlich installieren beziehungsweise werden dann auch notifiziert. Ja?
Die Crash-Reports und die Telemetriedaten, wenn nur gesammelt, wenn die App über Hockey-App verteilt wurde, oder also sozusagen nur vom Beta-Channel oder auch im Release?
Das kann ich auch im Release machen.
Also die laufen sozusagen immer?
Wenn ich das möchte, ja.
Also ich kann sozusagen App-Insights ersetzen?
Ja, kann's. Okay. Da kommen wir aber später noch drauf, aber ja, kann's. Im Endeffekt, wenn dieses Start-Kommando hier einmal ausgeführt wird, läuft das schon los. Und ob ich das jetzt in meinem Beta-Zyklus mache oder in der App, die ich deploye, völlig egal. Dann kriege ich meine Daten zurückgeliefert. Ob die Crashes zurückgefunkt werden an mein Backend, dann muss der User aber einmal zustimmen. Das heißt, weil ganz klar Daten, die aufs Nutzungsverhalten in weitestem Sinne zurückführbar sind, dann muss der User dann einmal sagen, passt, möchte ich machen oder möchte es nicht senden. Das heißt, das liegt an der Stelle dann in der Hand des Users. Aber insgesamt ist das dann auch möglich. Bei den Telemetriedaten muss man aber nichts sagen, lustigerweise. Die kommen einfach so zurück. Gut, so viel dazu. Relativ einfach angebunden, passiert ganz viel unter der Haube automatisch, indem man nur das Ding im Endeffekt einmal konfiguriert. Das war es dann auch schon. Und dann gehen wir flux weiter. Und zwar, keine Sorge, es gibt gleich wieder praktisches Zeugs, nämlich wir wollen uns angucken, was denn die APIs alles so können. Also man kann wirklich alles, was Hockey kann, automatisieren. Alles. Das ist auch der Sinn der Sache. Also dieses Portal gibt es eigentlich würde ich sagen, eher nur für die Nutzergruppen, die keine APIs nutzen. Wenn euer PO mal reinschauen möchte oder wenn euer Projektmanager mal reinschauen möchte, wie es gerade so steht, dann ist die an sich genau die richtige. Aber um das insgesamt in einen Distributionszyklus einzubinden, braucht es halt eine API. Wie soll ich es denn sonst automatisieren? Und das sind halt die wichtigsten Calls, die ich mal zusammengestellt habe. Also wie gesagt, es gibt alles. Was man aber erstmal braucht, ist eine Authentifizierung. Ich muss mir erstmal einen Token organisieren. Dann kann ich mit Apps ganz viel machen, erstellen, löschen, updaten, was auch immer. Kann das auch mit Versionen hochladen, löschen, Flags ändern, also geht alles. Und Feedback zur App ist auch ganz interessant, das zeige ich euch dann später noch, weil man so die Möglichkeit hat, dass man in der App selbst mit einer einzigen Zeile Code ein komplettes Feedback-System implementieren kann. Das ist halt nichts, was ich ausrolle, weil es halt nicht geil aussieht und auch nicht angepasst ist an die UI von eurer App. Aber ihr habt hier ein System dann gleich da, mit dem ihr, wenn denn tatsächlich da draußen mit dem Testen was passiert oder eure Tester irgendwie eine Anmerkung haben, mit Feature fehlt, what the, dann können die das gleich zurückmelden. Und ihr habt das dann gesammelt für die Version gleich mal eingetütet. Gut, und wie gesagt, für alles, was Hockey kann, gibt's eine API dafür. Die Definition ist hinter dem Link. Folien kriegt ihr, könnt ihr euch das anschauen. Und weil einfach dieses GIF so geil ist, dachte ich mir, ich hau's einfach nochmal rein. Gut, und jetzt müssen wir noch kurz warten. So, jetzt. Gut, ich habe da ein paar Sachen mit Postman vorbereitet, damit ich nicht alles nochmal händisch reintippen muss. Wir haben halt hier einmal den Get-Token-Call. Das heißt, ich gebe hier einmal bei Authentifizierung über eine Base-Out einfach meinen Nutzername und Passwort ein. Wird mir eben mein toller Base64-Code hier zusammengebastelt, der wird mitgegeben. Und dann kann ich mir angucken, welche Token ich insgesamt habe. Da wird in der Regel erstmal bei euch nichts zurückkommen, weil ihr noch keinen generiert habt. Das könnt ihr dann mit Generate-Token, ganz easy. Wie das allerdings dann in der App selbst aussieht, ihr habt pro App, sind wir hier drin, Tokens. Die könnt ihr auch über das Webinterface einmal ansteuern und da könnt ihr sagen, für welche App oder für alle Apps. Wenn ihr sagt, ich brauche eh nur den einen, weil ich eben eine Automatisierungskomponente habe, die alle Apps ansteuern sollen, wirst ihr nicht jedes Mal einen Token, also den Key austauschen, wenn eine neue App hinzukommt, die im Deploy-Prozess drin hängt. Dann kann man Rechte vergeben und sagen, darf alles oder eingeschränkt. Und dann vergebe ich noch einen Namen, den ich wiedererkenne. Und den Token hier zum Beispiel, diesen Active API Token, der auch explizit unter API Token gelistet ist, wenn ich den hier erstelle, dann wird das automatisch ein Client-Token. Unterschied ist, den einen kann ich tatsächlich aus der API rausnutzen, den anderen benutze ich eher für, weiß ich jetzt nicht. Gut, die API-Tokens, den schnappt man sich dann einmal heraus, beziehungsweise generiert sich einen und der geht dann an alle anderen Calls mit. Das heißt, genau dieses Authentifizieren mache ich einmal mit Nutzername, Passwort, hinten raus wird der dann, wenn ich mir zum Beispiel jetzt alle meine Apps mal listen lasse, mit in den Header rein, X Hockey App Token angehangen, fertig, dann weiß der, dass ich bin und dann kann ich mir gleich mal die ganze Info von meiner App hier rausgeben lassen. Und das ist alles, was über die App bekannt ist. Dann ist wichtig, dass ich mir genau diesen Public Identifier einmal merke, weil mit dem geht es dann weiter. Das ist quasi so meine ID für diese App, wo ich mir dann die restlichen Informationen holen kann. Aber da kriege ich schon mal relativ viele Infos. Gut, wenn ich jetzt eine neue App erstellen möchte, kann ich hier einigen Kram mitgeben, da gibt es ganz, ganz viel mehr, habe aber die wichtigsten Sachen hier einfach nur reingepackt. Man gibt einen Titel, Bundle Identifier, vergibt noch eine Plattform und der Release-Type ist dann Alpha, Beta oder Store. Das ist auch ganz nett, wenn wir eine neue App anlegen. Das können wir auch machen, dann sehen wir das mal. My API Chain App, dann können wir gleich das benutzen. Schick mal ab. Und dann sehen wir hier, mit den gleichen Infos wie vorhin, haben wir eine neue App und hinten raus. Haben wir dann hier unsere neu angelegte App, die gleich mal gelistet ist. Das ist natürlich kein Icon, ne, aber die ist gleich mal da. Ja, bitte?
Wie lange sind die Tokens gültig? Haben sie ein Time to Live oder die API-Tokens? Oder sind sie für immer gültig?
Die sind lustigerweise, also ich habe beim Testen jetzt einen benutzt, den ich definitiv irgendwann letztes Jahr erstellt habe, der geht noch. Du kannst ihn halt revoken, wenn du willst, aber er ist halt mal endlos gültig. Genau. Gut, also kann man eine neue App erstellen und dann kann ich auch eine neue Version für diese App hochladen. Das ist auch relativ nett. Ich kann die IPA angeben, brauche ich ja. Und dann noch optional die DSIM mit, wenn ich die denn habe. Ne? Die kann ich noch mit angeben. Und dann habe ich auch noch eine Möglichkeit, die Notes mitzugeben. In dem Falle also Markdown. Und Notes Type muss ich auch angeben, damit der weiß, was es ist. Das ist einmal Text oder Markdown, also 0 und 1. Und ja, Strategy ist auch interessant, weil wenn denn tatsächlich ein Bildprozess ein paar Mal läuft und ich aber nicht jedes Mal Bild und Version hochzähle, dann kann ich hier sagen, ich möchte es bitte einmal replaced haben und sonst ist es einfach ein New Generate an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen, wir laden mal noch mal irgendwas hoch hier, damit sie was tut. Da hier mal was vorbereitet. Wir haben ja die IPA und dann schmeißt man das DSIM noch mit rein. Genau, und schicken das mal los. Jetzt geht es natürlich nicht in die App rein, die wir gerade erstellt haben, sondern noch in die andere. Und mit dem Wi-Fi dauert es vermutlich auch ein bisschen. Aber hier kriegen wir dann die Rückmeldung mit allen Informationen von dieser Version. Und genau auf die gleiche Art und Weise wird genau dieser Schritt zwischen eurem Build-Server und eurem Hockey-Deployment dann hängen. Das sehen wir jetzt dann hier. Eben dann Version wird angegeben, Short Version, diese Dinge werden ausgelesen aus dem IPA selbst. Genauso wie hier unten, welche UUIDs in eurem Provisioning Profile freigegeben sind. Was eine echt nette Sache ist, weil hinten raus wundert man sich, warum kann ich die App nicht installieren? Und dann sehen wir hier, die habe ich jetzt hier reingeschmissen, oder? Und sieht man hier, dass man zwei Devices provisioniert hat bei dem Ding. Und die stehen dann auch hier drin. Das heißt, der liest das Provisioning Profile aus, schmeißt es einmal da rein und wenn tatsächlich dann die Frage besteht, ich kann die App jetzt nicht installieren, dann gleicht man das einmal ab. Das haben die reingemacht, seitdem Apple damals das Root-Zertifikat zurückgesetzt hat. Seitdem ist es da drin, dass man ein bisschen mehr, ja, da war was. Gut, dann Feedback, super interessant. Schauen wir mal, was wir denn an Feedback insgesamt schon haben für die App. Da ist schon einiges da. Das ist das Feedback, das ich direkt über die App geben kann. Das zeige ich jetzt erstmal. Ein QuickTime-Player. Danke. So, da sehen wir gleich noch was, was Hockey automatisch anbietet. Wenn ich es nicht explizit abschalte, solange das Ding nicht im Store steht, sagt es mir automatisch, hey, da ist ein Update da. Und dann kann ich jetzt sagen, ignore. Ich kann aber auch einen Flag bei der Version setzen und sagen, ich forciere das jetzt. Der kommt mir jetzt hier nicht mehr raus. Und dann könnte der im Endeffekt die App nicht mehr nutzen, wenn er nicht upgradet. Und so kann man so eine Version sperren, wenn man das denn braucht. Kann ab und an recht praktisch sein. Was man auch hier machen kann, ist jetzt eben dieses Send-Feedback. Im Code sieht das wie folgt aus. Sehr faszinierend. Das ist exakt diese eine Zeile Code hier. So, das mit dem Zoom haben wir noch nicht so drauf. Hier. Und sagt über den Feedback-Manager, ich möchte einfach nur Feedback-List-View haben. Es gibt mir hinten raus genau diese UI, die ihr jetzt nicht seht, grandios. So, diese UI, machen wir mal dann, die ich mir anzeigen lassen kann. Und das steckt da jetzt alles drin, beziehungsweise befüllt mir dann auch schon das Feedback in meiner App. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, passt, boah, ich habe jetzt Feedback hier. Und zwar, das ist eine sehr feine App, hast du da gemacht. Schick das weg. Dann wird mir das in meinem Feed hier drin auch angezeigt. Das heißt, es ist nicht einfach weg und verschickt, sondern derjenige, der das reinschreibt, sieht das dann auch. Und dann kann ich jetzt von der anderen Seite hergehen, weil ich jetzt der Moderator von dem Ding bin. Auch hier haben wir einen Webhook entsprechend konfiguriert, dass bei jedem neuen Feedback auch hier in Slack beim Add-Feedback das Ding auftaucht. Genau, und dann kann ich jetzt über die Version selbst sagen, okay, passt, ich habe hier offenbar Feedback. Sehr feine App hast du da gemacht. Hier haben wir da auch den Track-Status drin, wie man hier sieht. Na, schauen, ob das jetzt funktioniert, wenn ich den jetzt aktiviere. Ein weiteres Zuckerl von Hockey. Ich kann mein Feedback, genauso wie meine Crashes, in unterschiedliche Systeme rausschmeißen. Ob das jetzt ein Cheerer ist oder ein Bugzilla oder was auch immer ihr verwendet. Da kann man es rausschmeißen und eben auch ins GitHub. Und da wird es dann gleich als Issue angelegt. Und das ist im Endeffekt genau der gleiche Webhook-Zyklus, den man auch einmal aufsetzt und konfiguriert, wie wenn ihr es auch ins Slack rausschmeißt. Das ist alles. Und ich glaube, der Backlink ist da auch mit drin. Wenn ich das Ding jetzt einfach close, dann müsst ihr hier auch... Nee, tut es natürlich nicht. Okay, taucht es nicht als close drauf. Gut, dann haben wir hier weiter im Text. Ich herangehe und dann sage, passt. Ich möchte da jetzt was zurückschreiben und sage, danke. Sehr nett. Und kommentiere das. Ich weiß nicht, ob das Pull-to-Refresh hier hat. Ja, genau. Dann haben wir das hier auch gleich drin. Das heißt, der Thread wird an der Stelle gleich über diesen einen Controller zur Verfügung gestellt und Slack meldet sich auch wieder. Natürlich. Gut. Und das bleibt mir hier auch bestehen, weil tatsächlich hinter diesem Feedback-Manager hier meine App-Credentials stehen. Und so kann halt der Tester gucken, okay, passt, ist das jetzt schon gelöst? Nee, ist nicht, muss ich noch warten? Also hier auch eine einfache Möglichkeit, Feedback einzutüten. Was auch geht, ist, dass man die App so konfiguriert und sagt, wenn denn ein Crash passiert ist, dann, wenn irgendwas in der App eigenartig läuft, nee, doch ein Crash, doch natürlich ein Crash, dann wird noch schnell ein Screenshot gemacht, wenn es denn geht, also bei gewissen Situationen, und gleich noch ein Feedback rausgehauen. Sodass man an der Stelle tatsächlich ein Bild hat, was da passiert ist. Und man kann auch jederzeit ein Bild mit anhängen beim Feedback, wenn der Tester was Eigenartiges sieht und sagt, pass auf, guck dir das an, das ist irgendwas komisch, genau das. Und nicht hinten raus dann dem Entwickler beschreiben muss, was denn komisch war, und das schreibt er dann textuell in den Jira-Ticket rein. So hat man zumindest den Bildbeweis, dass da wirklich was kaputt war. Gut, das ist halt der Feedback-Mechanismus. Und den kann man eben dann auch, je nachdem, wo man den dann eintüten möchte, über die API dann befüttern. Taucht das dann hier auf. Gut, so viel zu den APIs. Mhm, gerne.
Muss ich das jetzt in meinem ganzen Bild oder in meinem ganzen CI-Tool selbst implementieren oder gibt es schon für Sachen wie Jenkins, VSTS und so weiter schon Extensions?
Leider nicht. Da darfst du noch selbst coden. Support gibt es sensationell auf den einzelnen Plattformen im Frontend, aber für Integration im Backend, nö. Es gibt einen Fake-Helper.
Also Fake ist ein Build-Tool, okay. In .NET. Und dafür gibt es einen Helper, um dann einfach nur ein Kommando aufzurufen, um dann eben halt APK oder ein IPA hochzuladen.
Mhm. Ja, also sowas gibt es für VSTS auch, so ein Build-Job oder Deploy-Job im Endeffekt, wo schon was Fertiges da ist, den man eigentlich nur noch einhängt und dann genau mit den Infos befüllt, die du selbst in die API auch reinschreiben würdest. Also da ist schon was vorgefertigt, aber das würde ich jetzt nicht wirklich als super, naja, also man muss ja hinten raus dann doch noch selbst reintüten, aber Kleinigkeiten sind da vorbereitet, aber es ist ja halt keine fixe Lib, wo ich sage, die schmeiße ich rein und die nutze ich jetzt, das nicht. Wunderbar. Dann dachte ich mir, ist es ja vielleicht hilfreich, so ein bisschen zusätzliche Sachen off the records von Hockey zu wissen. Wo glaubt ihr, werden die Pakete, die ihr da hochladet, gehostet? AWS. Wo sonst? Warum Azure? Interessant ist aber, dass die Pakete, also eure IPAs, eure DSIMs, nee, nur die IPAs und die APKs, also das, was wirklich installierbar ist, hinten raus auf euren Geräten, das liegt bei AWS. Das hat historische Gründe, weil Microsoft Hockey App gekauft hat 2014, die Jungs aber 2011 schon angefangen und hatten damals AWS Credit und haben den natürlich auch genutzt. Jetzt ist das aber tatsächlich so verwoben in die Plattform, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das auf Azure zu portieren, also auf die Heimplattform. Das bleibt jetzt auch da so. Dann, die Dinger werden unverschlüsselt abgelegt, das heißt, die liegen da. Da wird jetzt zusätzlich nicht nochmal Aufwand getrieben, sondern das Hosting passiert da ganz plain. Und das Interessante ist, User-Telemetrie, also User-Daten, Telemetrie-Daten, Installation-Daten und so weiter, das liegt alles wieder auf Azure. Weil das ist nämlich von den App-Insights. es vorher jemand gesagt hat. Ne? Das heißt, da hat man einen Teil von Azure quasi genommen, paketiert, rausgezogen und in Hockey reingestopft, weil es an der Stelle eigentlich mal vorbereitet war für einen mobilen Use Case, der aber in Azure an der Stelle nicht reingekommen ist. Und deswegen hat man gesagt, nee, mach mal einen anderen Weg, reiß mal genau den Teil raus und stopf mal den im Endeffekt in die Plattform rein, beziehungsweise in das Produkt rein, das auch tatsächlich für mobile Distribution genutzt werden kann. Und das Letzte ist, wo der Name Hockey-App herkommt, ganz stumpf von den Ad-Hoc-Distributionen von iOS. Das war das Erste, was Schmerzen bereitet hat, damals 2011, das war noch früh in der mobilen Entwicklung, gab es aber trotzdem schon Schmerzen mit Provisionierung. Und da die Jungs, die das gemacht haben, auch alle ganz großartige Hockey-Fans waren, war es halt dann der Name. Warum allerdings Rink in der URL drin steht, sage ich euch nicht. Gut, und dann habe ich noch, wie bei jedem guten Ding, also ich hätte jetzt eigentlich die Bühne mal verlassen müssen, wieder zurückkommen, es gibt one more thing. Oder, wie wir sagen, Orna geht nur. Und zwar die Zukunft von Hockey. Ihr habt bestimmt gehört, da hat sich was getan vor ein paar Wochen. Es wurde ein neues Produkt, neue Plattform angekündigt. Das ist das Mobile Center. Und ich würde sagen, das ist nicht nur ein Ligenaufstieg, wenn man es in den Hockey-Terms beschreiben möchte, sondern es ist ein gänzlich anderer Sport. Ja, also es wird gigantisch. Und zwar aus dem Grund, weil ganz viele Sachen zusammenkommen. Aber um es in Code ausdrücken zu wollen, also im Endeffekt, man nimmt Hockey-App, setzt eins drauf, kreiert ein neues Tool, und das ist dann quasi die neue mobile Liebe. Ne? Und das ist das Mobile Center. Die Namensgebung ist zweifelhaft, muss man zugeben. Aber hey, das ist halt jetzt so. Was ist das Ding jetzt eigentlich? Wir haben die nächste Generation von Hockey App. Das heißt, es ist kein neues Produkt. Das ist Hockey App hochgehoben. Und im Laufe des nächsten Jahres wird es dann das erste Mal GA gehen. So Hälfte nächsten Jahres ungefähr. In der ersten Version, und dann werdet ihr das, was ihr in Hockey derzeit habt, da auch nutzen können. Also es wird automatisch migriert. Also das ist kein neues Produkt, wo man sagt, boah, scheiße, jetzt habe ich irgendwie Hockey-App komplett überall verbaut, jetzt geht da nichts mehr. Also es wird ganz viel kompatibel bleiben. Richtig cool ist, wir können unsere Bildprozesse endlich abbilden. Das Ding baut für uns. Und was ich richtig erstaunlich fand, ist, es baut auch iOS. Ihr müsst euren eigenen Build-Slave dann nicht mehr konfigurieren, sondern das Ding hat jetzt Mac-Instanzen. Die werden in der Cloud gehostet, die liegen also nicht physisch irgendwo in Redmond im Keller, ne? Sondern die sind derzeit noch eingekauft. Da wird gerade überlegt, ob man das dann ändert. Meine große Hoffnung ist, dass das Swift am Server vorbereitet in Azure, aber schauen wir mal. Das ist meine große Hoffnung. Ach, Zeiten ändern sich. Gut, was dann auch noch interessant ist, ist, wir haben jetzt in Authentifizierung und so eine Art Persistenzschicht mit drin. Authentifizierung heißt Azure AD, klar, aber auch alle anderen großen Social Logins sind mit dabei. Mit Datensicherung ist gemeint, jeder, der von euch die Easy Tables beispielsweise aus Azure kennt, also ganz einfache Tabellen, Easy Schema, kannst du ändern, sind auch Client gesteuert änderbar, die sind da jetzt mit drin und können von der Plattform geändert werden. Und das Interessante ist auch User Specific. Das ist richtig gut. Das heißt, es ist quasi Session-getriebene Daten ablegen. Yay, finally. Gut, und das Letzte ist, ich kann Testing auf physischen Devices mit diesem Ding machen, weil die Xamarin Test Cloud mit angebunden ist. Und das ist jetzt alles zusammen verpackt in einer Box. Mobile Center. Immer noch komischer Name, aber ist zumindest alles da drin. Das heißt, wir haben die Authentifizierung von unterschiedlichen Systemen mit drin. Wir haben die Xamarin Test Cloud mit reingestopft. Alles, was Hockey App kann, nochmal mit rein. Also es wird ein paar Abstriche geben, wenn ihr mal die Liste gesehen habt, welche Crash-Tools ihr zum Beispiel anbinden könnt oder welche Bug-Reporting-Tools ihr anbinden könnt. Da stehen irgendwie 20, 30 Dinger drin. Da werden es vermutlich die populärsten 10 schaffen. Aber sonst kommt relativ alles mit. VSTS ist auch drin, also Visual Studio Team Services, ganz unten, weil das den Bildprozess ermöglicht. Da kommt das Build-Feature her. Das heißt, es wird eine VSTS-Instanz für euch hochgefeuert, sobald ihr da loslegt damit. Und Azure ist ein Teil mit dabei, wegen dieser Datenpersistierungsschicht und eben auch wegen der Authentifizierung mit den bunten Icons am Ende. Das haben wir auch noch mit drin. Gut, und weil wir coole Jungs und Mädels sind, haben wir Early Access bekommen. Und ja, weil wir dieses GIF nochmal sehen wollen, gibt es jetzt nochmal eine Live-Demo. Zeige ich euch das nochmal schnell, wie das aussieht. Ich dachte mal, es ist doch schön, mit dem Bildprozess anzufangen, weil die Freude so groß ist, dass es jetzt endlich unter iOS funktioniert. Dann schauen wir uns das doch mal an. mal hier wegschieben. Mal hier. Da auch ein Tipp, wenn ihr mit dem Ding das erste Mal rumspielt und dann verzagt, warum das Ding nicht bauen will und kein Projekt findet. Das Xcode Project File muss hier im Root Folder quasi drin liegen. Kleiner Hint, also wird bestimmt noch gefixt, aber aktuell ist es so. Gut, wenn wir da jetzt eine Kleinigkeit verändern in diesem Code, das ist die gleiche App wie vorher, nur ohne Feedback. Wir ändern jetzt eine Mini-Kleinigkeit, nämlich die Farbe. Rot, ein bisschen eindringlicher, unser Bullshit-Quote. Committen das einmal. Ja, mit einem Tool, nicht auf der Command-Line. Ist gleich wieder weg, das Fenster. So, und dann sehen wir hier, hoffentlich, wie hier in unserer Mobile-App, in diesem Mobile-Center, der Build-Prozess hier hoffentlich gleich einmal losläuft. So, sehen wir hier, einmal cute mit meinem Changed Color. Sehr interessant, man kann derzeit nur GitHub-Repos anhängen, keine VSTS-Repos. Ich finde das gut. Dann kann man hier nachgucken, was dieser Build gerade macht. Diese Logs werden auch gespeichert und in sehr, sehr angenehmer Art und Weise dann für euch aufbewahrt. Das zeige ich auch noch. Kann man zugucken, was der so macht. Und dann gibt es einen Schalter, der eigentlich relativ logisch ist, wenn man erstmal umlegen muss, dass erfolgreiche Builds gleich mal als Release zur Verfügung gestellt werden. Könnte von Vorteil sein. Das haben wir hier mal aktiviert. Ja, müssen wir mal zuwarten. Lange kann es nicht dauern, ist eine kleine App. Da ist er gerade dabei. Gerade alles wieder aufgeräumt. Und so hat man halt eine richtig schöne Übersicht, was dazu passiert ist, welche Builds erfolgreich sind und welche nicht. Und bis das hier fertig ist, oder? Haben wir gleich. Baut. Gut. Publish Time. Dann wird es noch hochgeladen. Hier auch unbedingt wichtig, baut Release Builds. Das DSym-File wird hier benötigt. Wenn ihr ein Debug-Build baut, wird das nicht automatisch mitgeneriert und dann bricht dieser Build. Er geht dann einfach nicht mehr, wenn ihr das Distribute anschaltet, weil der beide braucht derzeit noch Mandatory. Deswegen Release-Builds machen oder ihr ändert das Compile-Flag, dass ihr die DSym unbedingt noch mitbraucht. Das geht natürlich auch. So, wir haben es gleich geschafft. So, ein grüner Haken. Wie wunderbar. Und dann sehen wir hier in unserem Distribute, haben wir zwei unterschiedliche Gruppen, man kann man beliebig viele Gruppen anlegen. Also da ist dieses ganze User-Management und Team-Management dahinter, das wir eben von Hockey auch kennen, nur in schön. Und dann sehe ich hier bei Releases, mein aktuelles Release, das just now gebaut wurde, kann mir das IPA dann auch runterladen. Das ist gerade zerlegt. Läuft bei uns. So. Und sie hat die Info da. So, und damit man das auch sieht, dass das auch richtig was tut, sollte ich jetzt eine E-Mail bekommen haben. Ja, genau. Die mir hier dieses Bild anzeigt. Das kann ich jetzt installieren. Kriege auch so eine wunderschöne Install-Seite, wo im Endeffekt ein ITMS-Download dahinter steht und ich sage einfach, passt, install. Dann läuft das Ding, es weist mich nett darauf hin, dass hier nichts mehr passiert. Rausgehen, gucken, wie es hier einmal installiert wird, dann habe ich die App drauf und gut ist. Genau. Sehr gut. Da ist eine Function dahinter. Ja? Ja, das kommt drauf an, wie es der Noob, der es implementiert, macht. Ne? Wunderbar. Dann war das alles, das ich hatte. Mehr gibt es nicht mehr. Und sag Dankeschön für die späte Aufmerksamkeit. Es war meine Freude. Ich habe leider keine Zeit mehr für Fragen. Hau raus. Wie teuer ist Hockey? Hockey an sich ist nicht teuer. Wie das Mobile Center bepreist ist, ist noch in der Glaskugel. Hockey selbst kann ich dir zeigen. Irgendwo da ganz unten gibt es ein Homepage-Ding und ein Pricing. Da. Die ändern ja auch die ganze Zeit ihre Dinge. Also wenn du einen Free-Account anlegst mit zwei Apps, wirst du nicht weit kommen, kannst du mal angucken und das ist dann das Pricing für Business. Und dann noch auf Yearly umgestellt, weil so schnell wollen wir auch nicht wechseln, dann bist du ungefähr bei dem Kostenpunkt. Hält sich in Grenzen. Ich würde sagen, wenn du wirklich ernsthaft Apps entwickelst im beruflichen Umfeld und das auch noch im größeren Kundenstil machst, wirst du dich im Business M oder Business L Bereich aufhalten. Weil du nicht nur eine App hast pro App, also nicht nur eine Hockey-App pro App, sondern du hast ein Beta, ein Kunden, whatever, Release beispielsweise. Wie viele Plattformen unterstützt du? Viele, so viele, dass ich es tatsächlich nicht auswendig weiß. Es ist iOS, Android, UWP, es ist Xamarin im weitesten Sinne, es ist Unity, irgendwas war noch, also es ist wirklich viel. Windows Phone, das vergesse ich immer, tut mir leid. Genau, also einige. Und es gibt für alle diese native SDKs, die ich nutzen kann. Genau.
Ja.
Hier, die gezählt wird, ist eine App-Ausprägung für eine Plattform. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine App habe für einen Kunden, der UWP, iOS und Android will, habe ich 3 Hockey-Apps. Deswegen brauchst du auch mehr. Genau. Da fällt das dann automatisch gleich mit rein. Gerne. Ja, bitte. Mobile Sender, ja. Also iOS und Android ist derzeit mal drin. Die ganze Xamarin-Anbindung ist in Planung. Ich weiß allerdings nicht, ob dann Xamarin, iOS und Android und so Zeugs dann direkt nativ damit reinkommt. Aber weiß nicht. Robby, hast du was gehört?
Ja, kommt mit rein, ist aber derzeit tatsächlich noch nicht drin.
Ja. Der Windows-Support ist relativ weit hinten angestellt. Also es werden erst tatsächlich die mobilen Plattformen versucht, so gut wie möglich abzudecken. Lustig, die mobilen Plattformen. Ja, und die UWP-Entwicklung kommt dann quasi hinten nach. Ist halt dann auch spannend, nicht, also weniger für Mobile-Apps dann vermutlich, sondern auch für Desktop-Apps, wo man es dann nutzen kann, weil da ist man ja mit Unity auch dabei. Da muss man halt dann schauen. Aber das ist alles eher weiter hinten angestellt. Das heißt, erstmal wird geguckt, dass iOS Android ordentlich läuft, weil das sind halt die großen Player und die wollen wir unterstützen und der Rest kommt dann sukzessive nach. Ich weiß allerdings nicht, was im Launch Paket damit drin ist. Aber ich vermute mal, die Xamarin Story wird schon
abgebildet. Ja, klar. Also er fragt mich in dem Moment, wenn ich eine neue App anlege in diesem Mobile Center, fragt er mich, ist es eine Xamarin App, eine Xamarin iOS, eine Xamarin Android, eine Native Android, eine Native iOS.
Ah, okay, so haben wir das schon drin.
Und dann, genau, aber leider bei Xamarin, wie gesagt, ist das Bildding dann eben leer. Also wenn du eine neue App anlegst.
Wenn ich eine neue App anlege.
Ah, das fragt dich halt auch direkt, wenn du
iOS React sagst, Native! War auch noch mit drin.
Aber wie gesagt, bei Xamarin ist dann eben der Bildprozess noch ausgegraut.
Genau. Ja?
Vielleicht, weißt du das, sind irgendwie so ein paar Xamarin Insights Features, kommen da ein paar rüber in das Mobile Center? Also eine so eine Sache, die ich über Hockey vermisse und wo aus immer hieß, das wäre nicht geplant, ist sowas wie Performance-Analyse. Also ich halt irgendwie sage, hey, ich messe jetzt, wie lange braucht
ich weiß jetzt nicht, was tatsächlich alles in den App Insights insgesamt drin ist, aber dieses Ding wird mächtiger werden, also dieser Analysebereich. Da ist derzeit nur die Audience-Analyse drin. Wir haben aber auch schon die, was war das? Event-Analyse gesehen. Die kommt auch mit rein. Also das wird schon mächtiger werden. Und mit dem, dass halt die Plattform neu ist und man quasi kein Legacy mehr mitzerren muss, wird schon noch mehr reinkommen. Aber ob dann tatsächlich eine Performance-Analyse mit reinkommt, Glaskugel. Sonst noch? Sonst würde ich sagen Bier. Alles klar, ich danke euch.